Viele Christen verbinden aus Gnade gerettet vor allem damit, nicht verloren zu gehen. Doch Epheser 2, 4 bis 10 zeichnet ein viel größeres Bild. Gott holt uns nicht nur aus der Grube, sondern er hebt uns in seine Gegenwart, verbindet uns mit Christus und gestaltet aus uns etwas völlig Neues. Wer entdeckt, wozu Gott ihn gerettet hat, beginnt, sein Leben und die Gemeinde mit anderen Augen zu sehen. Gottes reiche Barmherzigkeit und große Liebe. Bevor Paulus von Gottes reicher Barmherzigkeit und großer Liebe spricht, zeichnet er ein nüchternes Bild unserer Ausgangslage. Wir waren nicht nur moralisch angeschlagen, sondern geistlich tot, tot in den Übertretungen und Sünden, unfähig, auf Gott zu reagieren, unfähig, uns selbst zu helfen. In diese ausweglose Situation hinein tritt Gott mit einer Bewegung seines Herzens. Er wird beschrieben als der, der reich ist an Barmherzigkeit, und als der, der um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, gehandelt hat. Liebe richtet sich auf ein Gegenüber, das sie erwidern kann, Barmherzigkeit beugt sich zu dem, der nichts mehr entgegenzubringen hat. Darin liegt ein tiefer Trost, Gott wartete nicht, bis unser Zustand liebenswerter wurde, sondern seine Barmherzigkeit erreicht uns gerade in der Unwürde, in der inneren Verwahrlosung, in der Gottferne. Wir waren in einer elenden Lage, doch Gott ist mit seiner reichen Barmherzigkeit zu uns gekommen, um uns für seine Liebe tauglich zu machen. Der Gegenstand der Liebe sollte in einem Zustand sein, der Liebe verdient, der Gegenstand der Barmherzigkeit hingegen befindet sich immer in einer bemitleidenswerten Lage. Daher reicht Gottes Barmherzigkeit weiter als seine Liebe. Aufgrund seiner großen Liebe ist Gott reich an Barmherzigkeit, um uns aus unserer erbärmlichen Stellung heraus in einen Zustand zu bringen, der für seine Liebe geeignet ist. Barmherzigkeit ist in der Schrift nie bloß ein Gefühl. Sie nimmt Gestalt an im Handeln Gottes, der uns mit Christus lebendig macht, mit ihm auferweckt und mit ihm in die himmlische Sphäre versetzt. Was aus unserer Sicht oft bruchstückhaft und angefochten wirkt, ist aus Gottes Sicht bereits Wirklichkeit. In Christus sind wir über die Macht der Sünde und aller feindlichen Mächte erhoben und gehören zu einer anderen Ordnung. So beginnt für den Glaubenden ein Leben in einer himmlischen Atmosphäre, in der Gottes Gegenwart, Friede und Herrschaft spürbar werden, selbst mitten im gegenwärtigen Zeitalter mit seinen Spannungen. Wenn im Johannesevangelium über Christus gesagt wird, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus, dann wird genau diese Bewegung sichtbar, vom Anspruch des Gesetzes hin zu dem Gott, der sich selbst in Gnade schenkt und unsere verlorene Lage nicht nur bewertet, sondern verwandelt. Das Bewusstsein, von solcher Barmherzigkeit erreicht und von solcher Liebe gesucht worden zu sein, schenkt innere Ruhe. Es entzieht dem Selbstvorwurf die letzte Macht und öffnet den Blick für ein Leben, das nicht mehr von Angst vor Gott, sondern von Vertrauen in sein Herz geprägt ist. Wer so auf seine eigene Geschichte sieht, entdeckt im Rückspiegel weniger die Summe persönlicher Anstrengungen, sondern Spuren eines Gottes, der sich barmherzig zu ihm herabneigt. Die Erinnerung an die eigene Elendsbiografie verliert nicht ihre Schärfe, aber sie wird von einem anderen Licht überstrahlt, dem Licht des Gottes, der reich ist an Barmherzigkeit. Daraus wächst eine leise, aber tragfähige Dankbarkeit, die nicht laut werden muss und doch den Alltag durchzieht. Und es wächst eine Freiheit, sich selbst und andere nicht mehr nach dem Maß der Tauglichkeit zu messen, sondern nach dem Maß des Gottes, der uns in Christus schon längst in eine für seine Liebe geeignete Stellung gebracht hat. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Die Erkenntnis, aus welcher Tiefe Gottes Barmherzigkeit uns geholt hat, verändert die Art, wie wir uns selbst sehen und wie wir anderen begegnen. Wo ich mich als einer begreife, der aus dem Tod in eine neue Wirklichkeit versetzt wurde, verliert der Stolz seine Grundlage, aber auch die Mutlosigkeit ihre Berechtigung. Mein Wert vor Gott ruht nicht auf meiner geistlichen Verfassung, sondern auf seiner unbeirrbaren Liebe. In dieser Gewissheit kann das Herz zur Ruhe kommen und Schritt für Schritt lernen, in der himmlischen Atmosphäre zu leben, die Gott in Christus eröffnet hat, mitten im Lärm der Welt, aber im Frieden seiner Nähe. Aus Gnade gerettet, der überströmende Reichtum der Gnade. Wenn Paulus sagt, aus Gnade seid ihr gerettet, meint er mehr als eine freundliche Geste Gottes, die unsere Schuld großmütig übersieht. Im Epheserbrief ist Gnade ein Name für Gott selbst, wie er sich in Christus zu uns herabbeugt und sich uns mitteilt. Der dreieine Gott ist durch Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt hindurchgegangen, um sich als lebendige Wirklichkeit in Menschen hineinzulegen. Aus Gnade gerettet zu sein heißt darum, Gott selbst in Christus wird durch den Geist in unser Wesen hinein ausgeteilt. Diese göttliche Mitteilung ist nicht Zugabe neben unserer Rettung, sie ist die Rettung. Wo der lebendige Christus in einen Menschen einzieht, dort kommt das Gesetz des Geistes des Lebens zur Wirkung, von dem es heißt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Im Epheserbrief bezeichnet Gnade den in uns ausgeteilten Gott. Durch Gnade gerettet zu werden bedeutet daher, dadurch gerettet zu werden, dass Gott in uns ausgeteilt wird. Der Epheserbrief offenbart, dass die rettende Gnade Gott selbst in Christus ist, der in unser Wesen hineingewirkt wird. Der Zugang zu dieser Gnade geschieht durch Glauben. Doch selbst dieser Glaube ist in der Sicht des Neuen Testaments nicht eine Leistung, die wir aus eigener Kraft aufbringen müssten, um Gott zum Handeln zu bewegen. Glaube ist die vom Geist gewirkte Antwort auf die Glaubwürdigkeit Christi, er wächst, wo das Herz dem Evangelium begegnet und vom Wert der Person Jesu überzeugt wird. So bleibt die Rettung ganz Gottes Werk, Gnade ist der handelnde Gott, der sich schenkt, Glaube ist die von ihm erweckte Hand, die sich öffnet, um zu empfangen. Wenn Paulus schreibt, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, dann wird deutlich, wie radikal dieses Werk ist, es stellt Menschen, die sich nach menschlichen Maßstäben unterscheiden, auf eine gemeinsame Grundlage, die Gerechtigkeit Gottes, die ihnen geschenkt wird. Diese Gnade wird nicht an einem Punkt der Zeit verbraucht. Paulus spricht davon, dass Gott in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade sichtbar machen wird. Die Gemeinde ist der Raum, in dem dieser Reichtum jetzt schon aufleuchtet, in veränderten Herzen, in neu geschenktem Vertrauen, in einem Leben, das nicht mehr von der Schwerkraft der Sünde bestimmt ist, sondern von der Kraft eines neuen Anfangs. Wer sich als Beschenkter versteht, gerät nicht in die Unruhe des religiösen Leistens, sondern in den Rhythmus der Antwort, Leben aus dem, was Gott gegeben hat, statt sich unablässig beweisen zu müssen. So bekommt die oft zitierte Formel aus Gnade durch Glauben eine warme, persönliche Farbe. Sie ist keine theologische Parole, sondern die Geschichte eines Gottes, der nicht nur Schuld vergibt, sondern sich selbst gibt, und eines Menschen, der das staunend, manchmal tastend, aber doch wirklich ergreift. In dieser Bewegung liegt eine stille Freiheit, nicht meine Festigkeit trägt die Gnade trägt meinen schwankenden Glauben. Wer das erkennt, darf selbst in innerer Schwäche hoffen, dass Gott sein begonnenes Werk weiterführt und seinen überströmenden Reichtum an Gnade in einem Leben nach und nach sichtbar macht. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Aus Gnade gerettet zu sein bedeutet, das eigene Leben nicht länger als Projekt der Selbstverbesserung zu betrachten, sondern als Schauplatz göttlicher Zuwendung. Wo klar wird, dass Gnade der sich schenkende Gott ist und der Glaube seine gewirkte Antwort, verliert die Angst, zu wenig zu glauben oder zu wenig vorweisen zu können, an Macht. Stattdessen wächst Vertrauen, Gott, der sich in Christus in mich hineingegeben hat, wird seine rettende Gegenwart nicht zurücknehmen. In diesem Vertrauen kann ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Christsein reifen, das nicht von Druck, sondern von der Anziehungskraft der Gnade bestimmt ist. Gottes Meisterwerk, die neue Schöpfung in Christus. Wenn Paulus sagt, wir sind sein Werk, greift er zu einem Wort, das den Klang von Kunst trägt. Das griechische Poema meint ein gestaltetes Werk, ein Kunststück, ja ein Gedicht. Gottes Meisterwerk ist nach Epheser 2 nicht in erster Linie der einzelne Fromme, sondern die Gemeinde, der Leib Christi, der eine neue Menschheit. In ihr verbindet Gott sein eigenes Leben mit dem menschlichen Leben, ohne dass Gott aufhört, Gott zu sein, und der Mensch aufhört, Mensch zu sein. Hier vollzieht sich eine neue Schöpfung, von der es heißt, wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, sie sind neu geworden. Diese neue Schöpfung ist kein bloßer innerer Stimmungswechsel, sondern eine tiefgreifende Umgestaltung, in der Christus zur Mitte der Identität eines Menschen und einer Gemeinschaft wird. Vers 10 sagt, wir sind sein Werk. Dieses Wort kann auch mit Meisterstück wiedergegeben werden. Das griechische Wort Poema bedeutet etwas, das gemacht worden ist, ein Kunstwerk oder etwas, das als Gedicht geschrieben oder komponiert worden ist. Wir, die Gemeinde, das Meisterstück von Gottes Werk, sind die höchste Dichtung, die Gottes unendliche Weisheit und göttlichen Plan zum Ausdruck bringt. Gottes Meisterwerk bleibt nicht im Unsichtbaren. Paulus verbindet "Wir sind sein Werk" mit der Aussage, dass wir geschaffen sind in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gute Werke sind hier nicht beliebige religiöse Aktivitäten, mit denen wir uns einen Platz im Himmel sichern müssten. Sie sind Ausdruck dessen, was Gott bereits gewirkt hat, Handlungen, Haltungen, Wege, die er vorbereitet, damit sein Sohn durch viele Glieder sichtbar wird. In diesem Sinn sind die Glaubenden wie Zeilen in einer göttlichen Dichtung, verschieden in Form und Klang, aber zusammengefügt zu einem Ganzen, das Gottes Weisheit, Güte und Schönheit widerspiegelt. Je mehr ein Mensch in diese Sicht hineinwächst, desto weniger erlebt er sein Christsein als isoliertes Privatprojekt und desto mehr als Teil eines großen Werkes, das Gott durch die Zeiten hindurch gestaltet. Blickt man von hier aus in die zukünftige Ewigkeit, dann gewinnt die Gegenwart einen anderen Akzent. Was Gott jetzt in seiner Gemeinde tut, auch durch Brüche, Schwächen und Umwege hindurch, ist Vorbereitung auf eine endgültige Darstellung seines Meisterwerks in der Vollendung, die die Schrift im Bild des neuen Jerusalems zeichnet. Das tägliche Ringen um Versöhnung, das stille Ausharren im Glauben, die unspektakuläre Treue in kleinen Dingen werden zu Verszeilen in dieser großen Poemie Gottes. Sie mögen unscheinbar wirken, aber sie gehören zu einem Ganzen, das einmal in ungetrübter Herrlichkeit zu sehen sein wird. Aus dieser Perspektive erhält das eigene Leben eine neue Würde. Es ist Teil einer Dichtung, die größer ist als unsere Begabungen und Misserfolge. Die Frage, ob das eigene Wirken reicht, tritt zurück hinter die Gewissheit, dass Gott selbst der Autor ist, der seine Zeilen nicht leichtfertig schreibt. Diese Gewissheit nimmt Druck und schenkt zugleich Ernsthaftigkeit, wenn Gott mich in Christus in sein Meisterwerk hineingenommen hat, dann ist kein Schritt mit ihm vergeblich. Im Licht dieser Wahrheit darf der Alltag, so bruchstückhaft er bleibt, zu einem Ort werden, an dem Gottes neue Schöpfung still, aber Realgestalt gewinnt. Wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, sie sind neu geworden. Gottes Meisterwerk zu sein heißt, sich als Teil einer von Christus geprägten Geschichte zu verstehen, die weit über das eigene Leben hinausreicht. Das bewahrt vor Überforderung und Beliebigkeit zugleich, mein Beitrag ist weder alles noch nichts, sondern eine von Gott gewollte Zeile in seiner großen Dichtung. Wer so denkt, kann nüchtern die eigenen Grenzen sehen und zugleich mit stiller Zuversicht leben, dass Gott gerade durch unvollkommene Menschen seine neue Schöpfung sichtbar macht, heute unscheinbar, in der zukünftigen Ewigkeit aber in einer Herrlichkeit, die den Weg dorthin rückwirkend verständlich macht. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich nicht nur aus der Tiefe meiner Schuld herausgerettet hast, sondern mich in deiner Gnade in ein neues, himmlisches Leben hineingenommen hast. Du kennst meine Vergangenheit, meine Schwachheit und meine Grenzen, und doch erklärst du mich in dir zu einem Teil deines Meisterwerks. Lass deine überfließende Gnade mein Denken erneuern, mein Herz trösten und meinen Alltag prägen, damit dein Leben in mir Raum gewinnt. Stärke in mir den Glauben, der aus dir kommt, und erfülle mich mit der Gewissheit, dass dein Plan mit mir und mit deiner Gemeinde gut ist und ans Ziel kommt. Deine Weisheit und Liebe sollen in meinem Leben und in unserer Gemeinschaft immer deutlicher sichtbar werden, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.